Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen einen guten Abend. Aus der Schweiz kam heute früh ein Donnerschlag, der nicht nur die Fußballfans, sondern auch Polizei und Staatsanwaltschaft beschäftigt. Verdacht auf Korruption, Bestechung und Geldwäsche, das sind die fast schon nach Mafia klingenden Stichworte für die Festnahme von 7 Funktionären der FIFA, des Weltfußballverbandes, heute Morgen in Zürich. Und unter diesen 7 FIFA-Funktionären, die heute im Morgengrauen im Luxushotel Bourg au Lac festgenommen wurden, sind immerhin 2 Vizepräsidenten der FIFA. Gehandelt hat die Schweizer Polizei auf Bitten der amerikanischen Justizbehörden, die gegen diese FIFA-Funktionäre ermitteln und ihre Auslieferung an die USA verlangen. Und dann der zweite Donnerschlag heute. Schweizer Ermittler durchsuchten die FIFA-Zentrale wegen des Verdachts von Unregelmäßigkeiten bei der WM-Vergabe an Russland und Katar. Daniel Hechler berichtet.
Es ist ein Zürcher Traditionshaus der Spitzenklasse. 5 Sterne mit allem Komfort. Das Zimmer ab 600 Euro pro Nacht. FIFA-Funktionäre schätzen das Bourg au Lac seit vielen Jahren. Heute Morgen allerdings werden einige unsanft geweckt. Beamte in Zivil bemühen sich um Diskretion. Kein Blaulicht, keine Handschellen. Der Presserummel dennoch gewaltig. 7-mal schlagen die Ermittler zu. 5 Top-Funktionäre, 2 ehemalige. Unter ihnen die Vizepräsidenten Jeff Webb und Eugenio Figueiredo. Mächtige Strippenzieher und langjährige Vertraute von Sepp Blatter. Sie sollen reichlich Geld in die eigenen Taschen gesteckt haben. Mehr als 100 Millionen Euro, zugeschanzt von Sportagenturen, im Gegenzug für Übertragungsrechte. Außerdem Schmiergeld und Gefälligkeiten bei WM-Vergaben und den Wahlen zum Präsidenten. Die US-Ermittlungen gegen FIFA-Funktionäre, sie gehen zurück bis in die 90er Jahre. Sie sollten für ehrlichen Fußball einstehen und die Integrität der Spiele schützen. Stattdessen haben sie das Fußballgeschäft korrumpiert, um eigenen Interessen zu dienen und sich selbst zu bereichern. Teil 2 des Doppelschlags. Hausdurchsuchung in der FIFA-Zentrale. Die Schweizer Bundesanwaltschaft stellt etliche Dokumente sicher. Ermittlungen wegen Geldwäsche und Veruntreuung bei der Vergabe der Fußball-WM an Russland und Katar. Die Ermittler, willkommene Gäste, so FIFA-Sprecher De Gregorio vor der staunenden Presse.
Die FIFA begrüßt diesen Prozess und kooperiert voll mit der Bundesanwaltschaft. Und dann entsprechend auch mit dem Bundesamt für Justiz.
Die UEFA hält diese Interpretation für reichlich gewagt und verlangt eine Verschiebung der Präsidentenwahl. Die UEFA zeigt dieser FIFA die rote Karte. Die Ereignisse von heute sind für die FIFA eine Katastrophe und beschmutzen das Bild des Weltfußballs. Sepp Blatter aber wäscht seine Hände in Unschuld. Auf die Stimmen der Europäer ist er für seine Wiederwahl ohnehin nicht angewiesen. Die könnte am Freitag über die Bühne gehen, als wäre nichts geschehen.
Seit 17 Jahren ist Sepp Blatter Chef der FIFA. Er hat für heute alle Termine abgesagt und tanzt nicht in seinem Büro, wie sein Sprecher gesagt hat. Dazu hat er auch überhaupt keinen Grund. Gegen ihn persönlich wird zwar nicht ermittelt, aber wenn unter anderem 2 seiner engsten Vertrauten festgenommen werden, dann ist das natürlich auch für ihn ein Desaster, egal ob er das selbst denn auch so sieht oder eben nicht. In den 17 Jahren hat sich ein von ihm sorgfältig aufgebautes System von Abhängigkeiten herausgebildet, das die FIFA geprägt und so ganz nebenbei auch ihren Ruf beschädigt hat. Am Freitag will Blatter sich aber trotzdem wieder zum Präsidenten wählen lassen. Philipp Sommer über das System Blatter.
Sie ist lang, die Ahnengalerie der FIFA-Präsidenten. Aber das gab's noch nie in Zürich. Dass eine US-Justizministerin dem Mann, der auf dem FIFA-Chefsessel thront, schwarz auf weiß ein System der Korruption bescheinigt. Nicht, dass es vorher keiner gewusst hätte, was los war im Reiche Blatters. Aber man sitzt ja so bequem in der altehrwürdigen FIFA-Familie.
Die FIFA als korrupter Haufen, diese Wahrnehmung gilt natürlich nicht für den Rest der Welt. Wenn heute die Afrikaner und die Asiaten und die Südamerikaner und die Leute aus der Karibik anreisen, dann freuen sie sich am guten Essen, sie freuen sich am Unterhaltungsprogramm. Sie werden das ganze Jahr über nie so gut behandelt wie von Sepp Blatter in der FIFA.
Einzig die Europäer stänkern. Das war schon bei der letzten Wahl 2011 so. Draußen spottete die britische Boulevardpresse. Drinnen versuchten UEFA-Funktionäre, die Krönung Blatters ohne Gegenkandidat zu verschieben. Keine Chance. Denn Blatter hat seine Truppen hinter sich. Ein Netzwerk, das er seit 40 Jahren knüpft. Seit er unter Vorgänger Avalanche bei der FIFA angefangen hat. Blatter, vorher Eishockey-Funktionär, steigt schnell auf. 1981 wird er Generalsekretär, 1998 Präsident. Und er weiß, wie die FIFA funktioniert. Als Außenseiter geht er in die Wahl in Paris, doch er besiegt UEFA-Chef Lennart Johansson, weil Delegierte, die Johansson die Treue geschworen hatten, für Blatter stimmten. Noch Jahre später ist Johansson darüber verbittert. Was bringt Menschen dazu, ihr Wort zu brechen? Schlechter Charakter oder was ganz anderes? Gekaufte Stimmen, krumme Deals, alles Teil von Blatters FIFA. 2002 begehren Teile des Exekutivkomitees gegen Blatter auf, stellen gar Strafanzeige wegen Korruption. Doch Blatter rettet sich mit Hilfe seiner Verbündeten aus Afrika und der Karibik, die er stets gut versorgt. Mit Pöstchen und mit Geld, davon scheffelt er genug. Das Vermögen der FIFA in Höhe von etwa 50 Millionen zu Blatters Dienstantritt vermehrt er in seinen 17 Jahren als Präsident auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Wenn andere verdienten, wurde nicht so genau hingeschaut. So war das beim Stimmenkauf vor der WM-Vergabe 2018 und 2022. So ist das auch im aktuellen Fall. Über Generationen durften sich Funktionäre der Konföderation Nord- und Mittelamerikas bedienen bei der FIFA. Im Gegenzug sicherten sie Blatter die zahlreichen Stimmen der ansonsten bedeutungslosen Verbände, die sie führen. Ein Ende nicht in Sicht.
Sepp Blatter ist nicht der Leidtragende, weil er kann sich auf die Brust klopfen und kann sagen, seht mal, die anderen holt man raus, ich bin weiterhin unbeschädigt.
Sepp Blatter, er ist wohl immer noch nicht reif für die Ahnengalerie.
Und die Abgründe des Fußballweltverbandes FIFA kommentiert Fritz Frey vom Südwestrundfunk.
Zu den beruhigenden Gewissheiten im Fußball gehört es, dass auch der übelste Kick irgendwann mal abgepfiffen wird. Doch dies gilt offenbar nicht, wenn es um die Macht im Weltfußball geht. In eine weitere Verlängerung will sich der FIFA-Präsident Blatter wählen lassen. Nochmal 4 Jahre strebt der 79-Jährige an. Ob seine Wiederwahl nach der heutigen juristischen Blutgrätsche in 2 Tagen wie geplant über die Bühne geht oder ob sich die UEFA mit ihrer Forderung nach Verschiebung der Wahl durchsetzt, mal sehen. Mögen sich die juristischen Ermittlungen nicht gegen Blatter persönlich richten und mag in den jüngsten Verdachtsfällen noch längst kein Urteil in Sicht sein, Verantwortung als Präsident trägt er gleichwohl. Das System Blatter, es wurde über viele Jahre von vielen mitgetragen, nicht zuletzt von der UEFA und dem Deutschen Fußballbund. Ohne den Schweizer hätte es wohl bei uns kein Sommermärchen 2006 gegeben. Wenn es überhaupt Hoffnung gibt, dass die Korruption im Fußball erfolgreich bekämpft werden kann, dann kommt sie von außerhalb des Spielfeldes, von Staatsanwälten und Ermittlern, die ihre Arbeit ernst nehmen. Auf die Selbstreinigungskräfte der FIFA zu setzen, das hat sich bislang immer als Illusion herausgestellt.
Fritz Frey kommentierte. Und direkt nach diesen Tagesthemen sehen Sie eine Reportage über die Macht der FIFA mit dem Titel Der verkaufte Fußball. Wir kommen zu den Nachrichten. Im Tarifkonflikt bei der Bahn gibt es Fortschritte. Mehr dazu hat Jens Rieber.
Mit der größeren Gewerkschaft EVG ist ein Tarifabschluss erreicht worden. Er sieht rund 5% mehr Geld vor, verteilt über mehr als 2 Jahre. Die Bahn sieht den Abschluss auch als Orientierung für die Lokführergewerkschaft GDL. Mit ihr begannen heute die Schlichtungsgespräche.
Hart und kontrovers seien die Gespräche zwischen Bahn und EVG gewesen. Ein Kompromiss ist gefunden. Die Löhne sollen in 2 Stufen um 5,1% steigen. Laufzeit bis September nächsten Jahres.
Man könnte es auf den Punkt bringen, wir haben fertig.
Der Druck muss enorm gewesen sein. Für die EVG ging es auch um ein Stück Glaubwürdigkeit. Hatte sie doch in den vergangenen Tagen immer wieder mit Streiks gedroht. Die Bahn hat nun eine Baustelle weniger. Die andere heißt nach wie vor GDL. Die Schlichtung hat am Nachmittag begonnen, an einem geheimen Ort. Den Tarifabschluss mit der EVG will die Bahn am liebsten auf alle Mitarbeiter übertragen, auch auf die, die in der GDL organisiert sind.
Es ist ja bekannt, dass es uns darum gehen wird, auch mit der GDL zu solchen Regelungen zu kommen, die dazu führen, dass unsere Beschäftigten gleich gut behandelt werden.
Ob sich darauf die Lokführergewerkschaft einlassen wird, fraglich, denn dieser Tarifkonflikt ist auch ein Konkurrenzkampf von EVG und kleinerer GDL. Die Bahnbeschäftigten werden am Ende wohl genau hinschauen, welche Gewerkschaft am meisten rausgeholt hat.
Ein Tarifstreit begleitete auch die Hauptversammlung der Deutschen Post. Streikende Zusteller protestierten an der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main. Die Post setzt Beamte und Hilfszusteller aus Polen ein, um die Folgen des Streiks zu mildern. Mehr zur Hauptversammlung von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Der Streit zwischen dem Konzern Deutsche Post und seinen Arbeitnehmern überlagert die Tatsache, dass der Konzern so gut dasteht wie nie zuvor. War der gelbe Riese vor Jahren noch ein Sanierungsfall, können sich die Zahlen von heute mehr als sehen lassen. Für 2014 beträgt der Gewinn rund 3 Milliarden Euro. Der soll in diesem Jahr noch gesteigert werden. Und auch für 2016 peilt die Post mehr an, bis zu 3,7 Milliarden Euro. Aktionäre erfreuen sich an einem Plus von 8,2% seit Jahresbeginn pro Aktie. Aber auch am Anteilsschein ist die Tarifauseinandersetzung nicht spurlos vorbeigegangen. Heute schließt der Kurs bei 29,27 Euro und es gibt eine Dividende von 85 Cent. Dank des Onlinehandels läuft das Paketgeschäft weiterhin sehr gut. Auch im Expressversand legt die Post zu. Ein Bereich schrumpft aber schon seit Jahren. Das klassische Geschäft mit dem handgeschriebenen Brief.
Und hier die Schlusskurse. Der DAX stieg auf 11.771 Punkte und der Dow Jones Index auf 18.163. Die Europäische Union hat mit der Schweiz ein Abkommen zum Kampf gegen Steuerflucht geschlossen. Danach werden von 2018 an Bankdaten automatisch ausgetauscht. Damit würde die Schweiz Informationen über Konten und Erträge von EU-Bürgern liefern und das Ende ihres strengen Bankgeheimnisses besiegeln. Das Abkommen muss in der Schweiz noch ratifiziert werden. Auch eine Volksabstimmung ist möglich. Die deutschen Verbraucher sind weiterhin in Kauflaune. Der Konsumklimaindex des Marktforschungsunternehmens GfK stieg auf den höchsten Wert seit 14 Jahren. Der Index war nach der Jahrtausendwende eingebrochen und dann mehrfach auf- und abgependelt. Seit 2008 steigt er nun kontinuierlich an. Das bedeutet, dass die befragten Verbraucher die Konjunktur optimistisch einschätzen und größere Anschaffungen planen.
Ja, in der nun wirklich sehr malerischen Kulisse Dresdens treffen sich heute Abend die Finanzminister und Notenbankchefs der G7-Staaten. Und der Tagungsort wurde von den deutschen Gastgebern natürlich nicht zufällig gewählt, eignet sich doch Sachsens Hauptstadt buchstäblich prächtig als Symbol für Wiederaufbau und für Wachstum. Und genau darum geht's ja dann auch in Dresden. Wie kann nachhaltiges Wachstum geschaffen werden? Eher durch eisernes Sparen oder durch kräftiges Investieren? Und ganz im Zeichen dieses grundsätzlichen Streits der Finanzpolitiker und Wirtschaftswissenschaftler steht eben dieses Treffen zur Vorbereitung des G7-Gipfels Anfang Juni. Danko Handrik berichtet.
Diese Absperrzäune hat sich Sachsen so richtig was kosten lassen. 80.000 Euro extra für den G7-Finanzministergipfel. Hübsch, aber teuer, meinen einige. Sachsen hat das Geld, ist ein Musterknabe, was die Verschuldung angeht, könnte Wolfgang Schäuble seinen Kollegen in der Frauenkirche zum Auftakt des Treffens erklären. Und wer das Geld nicht hat, könne sich halt keine neuen Zäune leisten. Stimmt nicht, meinen Amerikaner und Briten, damit die Wirtschaft brummt, müsse man Schulden machen, glänzen auf Pump. So unterschiedlich die Ansichten. Auf einen Nenner könne man sie auch in Dresden nicht bringen, sagt der Volkswirt Jörg Rocholl.
Es kommen hier mehrere Punkte zusammen. Zum einen ist es so, dass Deutschland in einer alternden Gesellschaft nicht noch mehr Schulden aufnehmen sollte, denn dann werden diese Schulden von immer weniger Arbeitnehmern bedient werden müssen. Das gilt nicht für die anderen Länder wie die USA, die über gleichbleibende oder sogar steigernde Bevölkerungszahlen verfügen.
Vielleicht wollte der britische Finanzminister George Osborne zum Auftakt die Deutschen gnädig stimmen. Er lobte den Wiederaufbau der Frauenkirche. Nur die Deutschen könnten eine Kathedrale in der vorgegebenen Zeit und mit dem vorgegebenen Budget bauen. Da wurde schon ein wenig geschmunzelt. Den richtigen Dreh wollen die Finanzminister gemeinsam bei der Unternehmensbesteuerung finden. Global Player zahlen Steuern am liebsten da, wo sie keine zahlen müssen. Sie spielen die Länder gegeneinander aus. In Dresden wollen die G7-Staaten ein besseres Zusammenspiel besprechen. Griechenland ist kein offizielles Thema in Dresden. Und doch wird darüber gesprochen. Die Krise im pleitebedrohten Land verschärft sich. Die Amerikaner warnen auch die Deutschen vor einem Scheitern der Gespräche.
Und in Dresden begrüße ich jetzt den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble. Guten Abend, Herr Schäuble.
Guten Abend, Herr Roth.
Herr Schäuble, Sie bereiten ja mit Ihren Kollegen ab morgen in Dresden den G7-Gipfel auf Schloss Elmau vor. Der Bund der Steuerzahler hat heute gesagt, der G7-Gipfel kostet insgesamt 360 Millionen Euro. Geht es nicht ein bisschen billiger, wo wir schon so viel vom Sparen reden?
Na, die Zahlen sind natürlich völlig falsch. Die bayerische Staatsregierung, die ja für die Organisation verantwortlich ist, hat ja schon gesagt, die Zahlen seien völlig aus der Luft gegriffen.
Griechenland ist zwar kein offizielles Thema, aber Sie werden ganz sicherlich natürlich mit Ihren Kollegen darüber reden. Haben Sie denn auch nur ansatzweise eine Ahnung, wie es um Griechenlands Kassenlage bestellt ist und ob die Staatspleite nicht doch unmittelbar vor der Tür steht oder weiß man da nichts Genaues?
Ja, Genaues weiß man nicht. Man hört ja immer aus Griechenland positive Nachrichten, das ist ja auch gut. Allerdings in der Sache sind die Verhandlungen zwischen den drei Institutionen und der griechischen Regierung noch nicht sehr viel weitergekommen. Deswegen bin ich immer ein bisschen überrascht, dass aus Athen immer so gesagt wird, das wäre jetzt ganz, wir stünden kurz vor einer Einigung.
Herr Schäuble, Finanzexperten wie zum Beispiel der Nobelpreisträger immerhin Paul Krugman sagen also aus der amerikanischen Schule, ihre ganze sogenannte Austeritätspolitik, also Sparen um fast jeden Preis, das sei falsch. Der Schuldendienst erdrückt Griechenland. Das Umgekehrte sei richtig. Schuldenerlass, mächtige Finanzspritzen als Wachstumsimpuls und erst dann hat das Land eine Chance, auf die Beine zu kommen. Macht das nicht Sinn?
Ja, leider ist es eben so. Wir haben ja, der Internationale Währungsfonds hat ja mehr Erfahrungen als irgendjemand sonst, wie man Staaten, die lange über ihre Verhältnisse gelebt haben, wieder so restrukturiert, dass sie auf die Beine kommen. Und wir machen das ja in enger Zusammenarbeit mit dem Internationalen Währungsfonds. Das heißt, das, was wir machen, was im Übrigen bei allen anderen europäischen Programmländern ja über Erwarten gut funktioniert hat, entspricht dem internationalen Standard und den internationalen Erfahrungen. Und deswegen muss ich sagen, es ist immer interessant, einzelne Meinungen, die ja auch journalistisch aufgebauscht werden. Paul Krugman schreibt ja sehr interessante Kolumnen, die auch viel gelesen werden.
In der
Aber international ist es leider schon so. Und bisher habe ich auch nie eine Idee gehört, wie man denn Griechenland, wenn Griechenland in der Währungsunion ist, und Griechenland ist in der Währungsunion, wie man es anders schaffen kann, ohne dass Griechenland zunächst einmal wieder wettbewerbsfähig wird.
Kommen wir zur internationalen Politik, Finanzpolitik. Herr Schäuble, was viele Menschen nur wirklich aufregt, ist, dass die internationalen Großkonzerne von Google über IKEA bis Starbucks sich arm rechnen, irgendwo auf der Welt dann Steuern zahlen, und zwar da, wo es am billigsten ist. Und das wollten Sie ja eigentlich schon vor einem Jahr innerhalb der G7 und der G20 bekämpfen. Kritiker sagen, so richtig geklappt hat das eigentlich bisher nicht. Warum geht das nicht schneller?
Ja, weil das natürlich international ziemlich kompliziert ist, das voranzubringen. Aber wir haben ja in der letzten Zeit erhebliche Fortschritte erzielt. Wahrscheinlich werden Sie im weiteren Verlauf Ihrer Sendung auch wieder darüber berichten, was zurzeit in der Schweiz los ist. Bis vor kurzem war noch die Schweiz das große Steuerparadies für solche, die ihre Steuern nicht bezahlen wollten, in den Medien. Sie sehen ja, wie sich's ändert. Amazon hat angekündigt, dass es jetzt seinen Sitz in Deutschland macht, weil es in Deutschland versteuern will. Es geht nicht alles so schnell, wie wir es uns wünschen, aber es geht voran. Das wird auch ein wesentliches Thema unserer Beratungen hier in Dresden sein.
Herr Schäuble, die Mehrheit der Deutschen sagt nach einer Umfrage von heute, die internationalen Konzerne sollen öffentlich machen, wo sie welche Gewinne erzielen und wo sie welche Steuern zahlen. Könnten Sie das nicht Ihren Kollegen heute Abend und morgen vorschlagen?
Das kann ich denen gern vorschlagen, aber die internationalen Konzerne werden sich immer an die Rechtsordnung des Landes, in dem sie gerade tätig sind, halten. Und wir können den in Dresden nicht beschließen, wir können es auch in Deutschland nicht durch Meinungsumfragen beschließen, wo Firmen ihren Sitz nehmen. Da muss man schon globale Regelungen zustande bringen. Das ist ein bisschen mühsamer, als man sich das so in Meinungsumfragen vorstellt.
Herr Schäuble, letzte Frage zum Thema Schweiz. Sie haben es gerade schon erwähnt. Was halten Sie eigentlich von der Praxis der Schweiz, Namen von potenziellen Steuersündern im Internet zu veröffentlichen?
Ich habe es noch nicht so genau nachvollziehen können. Wir haben ja auch der Schweiz gesagt, sie möge doch ein bisschen bitte darauf achten, dass unser Steuergeheimnis auch gewahrt wird. Aber ich kann auf der anderen Seite es verstehen. Lange hat man die Schweiz international an den Pranger gestellt wegen ihrem Bankgeheimnis. Jetzt sagen Sie, das ist unsere Praxis, dass wir Leute, die deren Adresse wir nicht haben, im Internet ihnen die Möglichkeit bieten, davon zu wissen, dass gegen sie Ermittlungen angestellt werden. Ich kann es nicht genau beurteilen. Unsere Praxis mit dem Steuergeheimnis ist eine andere.
Herr Schäuble, haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch nach Dresden.
Gerne.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Jeden Tag landen hunderte Menschen nach ihrer Flucht übers Mittelmeer an Europas Küsten. Italien und Griechenland sind mit der Aufnahme all dieser Flüchtlinge völlig überfordert und auch andere Länder stoßen an ihre Grenzen. Gerade einmal 5 EU-Länder, und darunter ist Deutschland, nehmen 3/4 aller Flüchtlinge auf. Das ist unsolidarisch, es ist ungerecht, das sagt die Europäische Kommission und will das jetzt auch ändern. Und zwar mit einer Quote soll die Aufnahme von Flüchtlingen unter den 28 Mitgliedstaaten neu geregelt und manches Land denn auch gezwungen werden, seine bisherige Abwehrhaltung gegenüber den Fremden abzulegen. Doch einige setzen weiter auf Abschottung und lehnen die Neuverteilung strikt ab. Auch der UNO-Generalsekretär warb daher heute für mehr Solidarität in Europa. Christian Feld berichtet.
Als Generalsekretär der Vereinten Nationen schaut Ban Ki-moon immer auf das große Ganze, auch beim Thema Flüchtlinge. Und so formuliert er bei seinem Besuch in Brüssel einen klaren Wunsch. Europa möge doch als gutes Beispiel vorangehen. Ich ermutige die EU-Mitgliedstaaten, Mitgefühl zu zeigen, wenn sie sich mit dem wichtigen Vorschlag befassen, ihre Verantwortung zu teilen. Die Verantwortung teilen für sie, Menschen in Not, die über das Mittelmeer nach Europa kommen, von denen aber der Großteil in nur wenigen Mitgliedstaaten landet. Die EU-Kommission will das ändern. Wir wollen ein Minimum an Solidarität sicherstellen. Der Vorschlag, aus Flüchtlingslagern, zum Beispiel in Jordanien, sollen 20.000 Menschen in die EU geholt werden. Außerdem sollen kurzfristig 2 EU-Staaten entlastet werden. Aus Italien sollen 24.000 Flüchtlinge weiterverteilt werden, aus Griechenland 16.000. Vor allem Menschen aus Syrien und Eritrea. Nach dem Verteilschlüssel kämen davon die meisten nach Deutschland, rund 8.700, sowie nach Frankreich 6.700. Auf Polen, eines der Länder, die die Verteilung ablehnen, kämen 2.600 zu. In den polnischen Flüchtlingsheimen leben zurzeit vor allem Tschetschenen, immer mehr auch Menschen aus der Ukraine. Flüchtlinge aus Syrien gibt es landesweit nur 200, jetzt sollen 100 weitere dazukommen. Das gilt in Polen schon als schwierige Aufgabe. Wir dürfen nicht vergessen, es sind Menschen aus einem ganz anderen Kulturkreis, die unsere Sprache nicht im geringsten kennen. Es reicht ja nicht, ihnen ein Dach über dem Kopf zu geben, sie zu verpflegen. Wir müssen ja viel mehr tun. Wir müssen ihnen helfen, sich in der Gesellschaft zu integrieren. Das ist eine große Herausforderung. Die polnische Regierung sagt klipp und klar, wir entscheiden selbst, wie viele und welche Flüchtlinge wir aufnehmen. In vielen EU-Hauptstädten stoßen die Pläne der EU-Kommission auf Widerstand. Der Brite David Cameron nutzt die erste Parlamentsdebatte nach der Wahl, um gegen die Verteilung von Flüchtlingen zu wettern. Ich befürchte, wenn wir Flüchtlinge innerhalb der EU umverteilen, dann ist das doch nur ein weiterer Anreiz für die kriminellen Banden und für Flüchtlinge, dass die sich mit unsicheren Booten aufmachen in Richtung Mittelmeer. Am Ende muss eine Mehrheit der Mitgliedstaaten den Plänen zustimmen. Von Verantwortung teilen hatte Ban Ki-moon in Brüssel gesprochen. Doch das, so dürfte ihm heute noch einmal bewusst geworden sein, ist in der EU nicht so einfach, wenn es konkret wird.
Lange haben Union und SPD über die Vorratsdatenspeicherung gestritten. Heute wurde der Gesetzentwurf vom Kabinett beschlossen. Nochmal Nachrichten mit Jens Riva.
Bundesjustizminister Maas hatte mit der Umsetzung gezögert, nachdem frühere Vorschriften vom Bundesverfassungsgericht und vom Europäischen Gerichtshof gekippt worden waren. Der neue Gesetzentwurf sieht vor, Telekommunikationsdaten bis zu 10 Wochen lang zu speichern. Oppositionspolitiker, Netzaktivisten und Datenschützer halten das für verfassungswidrig und unverhältnismäßig.
Ausnahmen für Politiker gibt es nicht. Auch die Handydaten des Justizministers werden zukünftig gespeichert werden. Heiko Maas hatte sich lange gegen das Gesetz gewehrt. Am Ende gab er dem Druck aus Union und eigener Parteiführung nach.
Mit dem Gesetz zur Einführung von Höchstspeicherfristen erhalten die Ermittlungsbehörden ein zusätzliches Instrument zur Aufklärung schwerer Straftaten, Mord, Totschlag, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Kinderpornografie.
Kommunikationsgesellschaften müssen nun alle gewählten Nummern, Anruflänge sowie die IP-Adressen von Computern 10 Wochen speichern. Für Standortdaten von Handys gilt eine Frist von 4 Wochen. Ein Richter muss den Zugriff auf die Daten genehmigen. E-Mails sind ebenso ausgenommen wie alle Inhalte von Telefonaten oder Textnachrichten. Die Opposition lehnt das Gesetz entschieden ab.
Wir müssen aus dieser Logik, eine Aufrüstung in der inneren Sicherheit immer weiter hochzutreiben, müssen wir aussteigen.
Die Koalition will das Gesetz zur Datenspeicherung noch vor der Sommerpause durch den Bundestag bringen. Die Opposition wird dann wohl vor dem Bundesverfassungsgericht klagen.
Das Kabinett hat heute auch einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem eingetragene Lebenspartnerschaften rechtlich besser gestellt werden sollen. Geplant ist unter anderem in zahlreichen Gesetzespassagen neben dem Wort Ehegatte auch den Begriff Lebenspartner einzufügen, etwa bei erbrechtlichen Regelungen oder im Ausbildungsbereich. Eine völlige Gleichstellung homosexueller Paare ist nicht geplant. Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Lüders, bezeichnete die Pläne als riesige Enttäuschung für viele Menschen. Thronrede von Königin Elisabeth II. Traditionsgemäß verlas sie heute in London die Pläne der neu gewählten Regierung. So soll die Bevölkerung bis Ende 2017 darüber abstimmen, ob Großbritannien in der Europäischen Union bleibt. Zuvor will Premierminister Cameron die Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU neu verhandeln. Dazu reist er in mehrere EU-Staaten. Am Freitag wird er in Berlin erwartet. Die Schauspielerin Elisabeth Wiedemann ist tot. Ihren ersten großen Fernseherfolg feierte sie in den 70er Jahren mit der ARD-Serie Ein Herz und eine Seele. In der Satire auf das deutsche Kleinbürgertum verkörperte sie die naive Ehefrau von Ekel Alfred und ließ die Beschimpfungen des cholerischen Gatten über sich ergehen. Zuvor hatte Wiedemann als Balletttänzerin und Theaterschauspielerin unter der Leitung von Gustav Gründgens gearbeitet. Sie wurde 89 Jahre alt.
Ja, für uns ist noch übrig der Blick auf das Wetter. Da gab es in den letzten Tagen ja nicht wirklich viel Sonnenschein. Carsten Schwanke, natürlich die knappe Frage, wie sieht es in den nächsten Tagen aus?
Es geht so. Durchwachsen, glaube ich, ist das Wort der Stunde beim Wetterbericht. Aber es geht auch langsam aufwärts. Deshalb haben wir mal die sonnigen Aussichten für die nächsten 3 Tage zusammengetragen. Also vor allem im Norden und in der Mitte geht es so. Aber wir sehen auch, die Sonne kommt immer wieder mal zum Zuge. Am schlechtesten wahrscheinlich noch im Norden der Freitag, wo es am wenigsten Sonnenschein geben wird. Im Süden hingegen wird es in den nächsten 3 Tagen schon sehr viel mehr Sonnenschein geben. Und hier gab es in den letzten Tagen oder gefühlt in der letzten Woche so gut wie gar keinen Sonnenschein. Dann allerdings kommt der Sonntag und der sieht für alle sehr positiv aus. Dann strahlt nämlich auch in der Mitte und im Norden die Sonne vom blauen Himmel. Also so schlecht sind die Aussichten nicht. Aber wie geht es weiter? In dieser Nacht kommen neue Wolken natürlich an und zwar von der Nordsee im Nordwesten. Später in der Nacht dann hier auch mit leichtem Regen an der deutschen Bucht. Nach Süden hin klart es auf. Deshalb kann es hier kalt werden mit rund 2 bis 7 Grad. Örtlich gibt es auch leichten Bodenfrost. Wärmer bleibt es im Nordwesten mit 10 bis 13 Grad unter diesen Wolken. Morgen Vormittag dann gibt es eine Zweiteilung. Im Nordwesten viele Wolken und eben auch eher leichten Regen. In der Mitte und im Süden hingegen recht freundliches, vor allem nach Süden hin viel oder sehr sonniges Wetter mit viel Sonnenschein. Am Nachmittag dann werden sich die Quellwolken etwas verstärken und zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin-Brandenburg sowie Vorpommern gibt es immer wieder Regenschauer. Auch einzelne Gewitter können dabei sein. Richtung Nordseeküste kommt dann wieder häufiger die Sonne hervor, genauso wie ja schon im Süden den ganzen Tag. Die Temperaturen unterscheiden sich entsprechend. Kühler mit 12 bis 17 Grad ist es in der Nordwesthälfte. Wärmer mit 20 bis 24 Grad in der Südosthälfte. Der Wind weht dazu meistens recht frisch. Das gilt vor allem für den Norden. Er kommt ja aus südwestlicher Richtung mit Stärke 3 bis 6. Dann zu den nächsten beiden Tagen, Freitag und Samstag, vor allem im Norden weiter wechselhaft mit Schauern oder Gewittern. Im Süden am Freitag Schauer und Gewitter, am Samstag nur noch unmittelbar am Alpenrand einzelne Schauer. Zwischendrin kommt auch die Sonne hervor. Die Temperaturen noch immer eher verhalten, aber dann kommt ja, Thomas, der angesprochene sonnige Sonntag mit steigenden Temperaturen.
Und auf den freuen wir uns natürlich schon herzlich. Carsten, vielen Dank. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Im Anschluss folgt die angekündigte Reportage über die FIFA und danach die Dokumentation Die Folgen der Tat über den Mord an Jürgen Punto. Gegen 1 Uhr meldet sich Sven Lorig mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen wieder für Sie da. Kommen Sie gut durch diese Nacht.